Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Noch gar nicht so ewig zusammen in der Beziehung und trotzdem ab zur Paartherapie. So geht's offenbar einigen jungen Paaren. Ich verorte sie mal von Anfang 20 bis Ende 30. Das beobachten Paartherapeuten, dass immer öfter junge Paare zu ihnen kommen. Ja, ist das vielleicht ein Trend oder so ein Generationending? Fragen, die ich in dieser einen Stunde Liebe stellen möchte. Hoffentlich finden wir auch Antworten. Und wir hören gleich am Anfang auch ein paar, Max und Berit. Die beiden haben eine Paarberatung ausprobiert.
Ich finde, so wie man zum Hausarzt geht, wenn man eine Erkältung hat, sollte jeder Mensch auch einfach zum Therapeuten gehen, wenn er ein Problem hat.
Gleich mehr dazu, wie für Berit und ihren Freund Max die Therapie abgelaufen ist. Wir hören auch die andere Seite. Ich habe einen Mann gesprochen, der Beratungen für Paare anbietet.
Was ganz oft schief läuft, ist, dass zum Beispiel eher Vorwürfe gemacht werden, als zu gucken, was für ein Bedürfnis eigentlich hinter dem Vorwurf steht. Das heißt, ich sage nicht, ich frage mich, ob du mich liebst, sondern ich sage, nie bringst du den Müll runter. So, und das ist dann einfach, muss man einfach so gucken, was ist eigentlich dahinter, worum geht es wirklich.
Ken Bradovic, das ist ein Heilpraktiker für Psychotherapie mit Schwerpunkt Paarberatung. Also immer mehr junge Paare scheinen sich Hilfe von außen zu holen, bevor so ein kleiner Streit zur großen Krise und zum, ja vielleicht sogar zum Trennungsgrund wird. In einer Stunde Liebe sprechen wir darüber, wie kommt's, ja worum geht es bei diesen Konflikten oft und wie kann so eine Beratung ablaufen. Ich bin Shanley Anwar, willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Beziehung, die hat Höhen und Tiefen, das wissen eigentlich alle Menschen, die sich für Zweisamkeit entschieden haben. Sich auch mal zu streiten, das gehört ganz klar dazu. Aber was, wenn aus einem Streit eine Krise wird, so eine richtig handfeste? Wie ist es dann mit Hilfe von außen? Machen manche Paare nicht erst, nachdem sie geheiratet haben, sondern schon vorher, quasi vorbeugend. Max und Berit sind so ein Paar und Deutschlandfunk Nova-Reporterin Vera Pache hat sie getroffen.
Max ist sehr freiheitsliebend und ist DJ und legt auf und hat dann ganz viele verschiedene Gigs gehabt, ohne das mit mir groß abzusprechen. Ich bin eine krasse Planerin und will immer am liebsten schon wissen, was die nächsten 2 Wochen ansteht und will dann auch, dass es zuverlässig eingehalten wird. Und bin so ein bisschen im Vergleich zu ihm zumindest spießig, also mache jetzt nicht ganz crazy Sachen, bin auch nicht von oben bis unten tätowiert oder sowas.
Berit und Max sind Anfang 30 und leben in Köln. Sie sind ein Paar, seit sie 17 sind, abgesehen von einer kleinen Unterbrechung.
Also im Endeffekt ist es so, wir sind zwar jetzt schon ewig zusammen, aber waren eigentlich schon auch immer so unterwegs, dass wir immer alles mal wieder hinterfragt haben und auch immer mal wieder die ganze Beziehung auf den Prüfstand gestellt haben.
2016 verloben sie sich. Aber kurz vor der Hochzeit kommt dieser Sonntag, an dem sie nochmal alles in Frage stellen.
Ich weiß, dass wir eines Sonntags voreinander saßen und ich glaube, es war das 5. Wochenende in Folge, wo es um Hochzeitsplanung ging, weil dafür auch immer nur am Wochenende Zeit war. Und es war immer Streit, also um jeden Scheiß. Welche Löffel sollen benutzt werden, welche Beilage, Kartoffelpüree oder gebratene Kartoffeln oder so ein Scheiß. Und wir haben uns einfach wirklich krass in die Haare bekommen darüber. Und irgendwann haben wir beide so gesagt, warum machen wir das? Wir können uns noch nicht mal auf die kleinsten Sachen einigen. Was ist da überhaupt noch für eine Substanz?
Berit und Max sitzen sich auf einmal völlig ratlos einander gegenüber und denken tatsächlich darüber nach, die Beziehung und die Hochzeit zu canceln.
Und dann hat Max aber irgendwann gesagt, ey, bevor wir das wirklich machen, lass uns doch lieber mal mit jemandem sprechen.
Also machen die beiden einen Termin bei einem Paartherapeuten.
Ich finde, so wie man zum Hausarzt geht, wenn man eine Erkältung hat, sollte jeder Mensch auch einfach zum Therapeuten gehen, wenn er ein Problem hat.
Und wenn man halt einfach mal die Sachen reflektiert und einfach mal drüber redet, was man gemeinsam erlebt hat, wo man jetzt ist, was für einen wichtig ist, dann fällt es einem eigentlich relativ schnell wieder wie Schuppen von den Augen, dass das völliger Blödsinn ist, dass man da jetzt alles in Frage stellt.
Sie merken, dass es hilft, einfach mal wieder ganz genau zuzuhören und hinzuschauen.
Ich weiß noch, die allererste Stunde, als wir da waren, das war in so einer Zeit, wo wir einfach nicht gut miteinander kommunizieren konnten. Und dann saßen wir da und haben ihm halt gesagt, ja, wir wissen nicht mehr, ob wir einander lieben und ob wir einander heiraten sollen oder nicht.
Der Therapeut hat die beiden dann aufgefordert, sich einfach mal 3 Minuten lang nur in die Augen zu schauen.
Und ich dachte halt in dem Moment, oh nee, das ist ja total klischeehaft und was soll das jetzt bringen? Und dann haben wir das gemacht und das war super extrem. Also ich glaube, ich habe angefangen zu weinen und Max war auch irgendwie total aufgewühlt und man war so ganz unsicher auf einmal und also es ist emotional, kann man das gar nicht so richtig in Worte fassen, aber es war auf jeden Fall viel los in einem.
Die beiden haben dann nach einer Weile wieder den Therapeuten angeschaut Und für den war die Szene ziemlich eindeutig.
Und dann guckt er uns an und sagt so, ja, und das, was gerade passiert ist, das ist Liebe. Ihr könnt also nicht voneinander behaupten, ihr würdet einander nicht mehr lieben. Mir hat er einfach so eine Grundsicherheit zurückgegeben, zu wissen, da sind noch voll die Gefühle, die sind halt gerade überschüttet von Alltagsproblemen und von Organisationsstress. Aber man muss sich einfach die Zeit nehmen, wieder aktiv hinzugucken und bewusst hinzugucken.
Nach etwa 5 Treffen waren Berit und Max dann mit ihrer Therapie durch. Sie haben gelernt, sich gegenseitig wieder mehr so zu akzeptieren, wie sie sind. Und dass gerade ihre sehr unterschiedlichen Seiten bereichernd für die Beziehung sind. Sie haben dann schließlich auch geheiratet, genauso wie es geplant war. Und beide sagen, für die Beziehung war die Therapie ein echter Gewinn.
Klingt nach einem kleinen Happy End. Muss ja selbst nach der Therapie nicht immer so sein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jetzt zu Gast in der Praxis von Ken Badewigs. Das ist ein Heilpraktiker für Psychotherapie mit Schwerpunkt Paarberatung, arbeitet in Köln. Hallo.
Hallo.
Wie ist das? Kommen wirklich in letzter Zeit öfter junge Paare, die vielleicht so vorbeugend, bevor es überhaupt eine große Krise gibt, sich hier beraten lassen wollen? Ist das so ein Trend?
Das ist tatsächlich so ein Trend. Also Vorsorge lieber als Nachsorge.
Woran kann das liegen?
Also ich glaube, insgesamt ist einfach eine mehr Neugier da, ne? dass man sich Sachen anschaut, dass man rauskriegen will, Beziehungen, wie das funktioniert, dass man vielleicht auch nicht das leben will, so wie die Eltern das gemacht haben. Und da ist einfach auf eine Weise ganz viel Offenheit.
Also ich hatte so das Gefühl, vielleicht ist weniger Scheu vor Therapie, das könnte man so positiv sehen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so ein Optimierungsdrang.
Auf der einen Seite ist Therapie, glaube ich, was ein ganz neues Image kriegt. Ne? Weil früher ist man zur Therapie gegangen, wenn man wirklich gar nicht anders konnte oder wenn man kurz davor war, von der Brücke zu springen. Und jetzt ist es eher so, das geht manchmal sogar in den Bereich Wellness, sage ich mal, oder selbst so Persönlichkeitsentfaltung.
So ein bisschen so ein amerikanischer Trend, da war das viel üblicher und das schwappt jetzt rüber zu uns nach Deutschland.
Ja, auf jeden Fall. In Amerika ist ja so, dass man stolz darauf ist, einen Therapeut zu haben. Das ist ja richtig cool. Das ist wie ein Personal Trainer oder ein Fitness Trainer. Ich habe meinen Therapeuten. So, ne? Und in Deutschland war das ja lange verpönt und das ändert sich aber ziemlich doll.
Oder auch schambehaftet so. Darüber redet man eigentlich nicht.
Ja, wenn es Probleme in der Ehe gab, das dürfte eigentlich keiner wissen. So, ne? Als ob es nur einer Ehe geben würde.
Wie sinnvoll ist das denn, wenn man denn jetzt dann eben zur Therapie geht, zur Beratung als Paar? Gibt es da eine höhere Chance, wirklich auch zusammen zu bleiben?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil die Werkzeuge, die man lernt in der Paartherapie, da geht es ja ganz viel um Kommunikation. Das heißt, man lernt, mit allen Menschen umzugehen, klarzukommen, mit schwierigen Situationen klarzukommen. Das heißt, man lernt es auch nicht nur für die Beziehung, sondern für Beruf, für jede Situation, in der man Menschen begegnet. Und wenn man gut kommunizieren kann, dann ist das natürlich für jede Beziehung hilfreich.
Stichwort Kommunikation kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Nochmal so vielleicht zum Stellenwert der Beziehung an sich für so eine jüngere Generation. Oft sprechen wir auch bei Eine Stunde Liebe eher so von Generation beziehungsunfähig oder Generation Tinder. Eher mal so ein schneller Partnerwechsel ist angesagt. Das ist so das Klischee zumindest. Wie ist dein Gefühl? Hat sich so das Thema Beziehung unter jungen Menschen vielleicht doch anders entwickelt? Hat einen höheren Stellenwert?
Also die Paare, die zu mir kommen, die kommen natürlich, weil sie Paare bleiben wollen, die meisten, sag ich mal. Das heißt, das ist so was mir begegnet. Klar, im Internet oder durch die ganzen Online-Plattformen ist nochmal was anderes suggeriert, aber auch die Menschen, die dahin gehen, wollen ja letztlich auch sich beziehen. Die wenigsten, die sind jetzt, glaube ich, einfach nur rein spaßmäßig unterwegs.
Und im Grunde ist das dann manchmal doch mehr Klischee, also diese Sehnsucht nach, da habe ich jemanden gefunden und irgendwie soll es doch klappen, ist auch vorhanden.
Ich denke, dass das meistens auch irgendwie mitschwingt, ne? Außer bei jetzt, wenn man jetzt so ganz abgebrüht ist, aber das, ja.
Manche Menschen sagen, Leben ist Krisenbewältigung und wir können heute hinzufügen, lieben auch. Was, wenn Paare nicht mehr weiter wissen, ein Streit zum Beispiel eskaliert oder wenn es immer wieder Konflikte gibt, die auf Dauer nerven, dann wäre ja ein Weg klar, Trennung. Oder beide wollen sich von außen beraten lassen und gehen zu einer Therapie, beispielsweise zu Ken Bradowicz. Der berät Paare seit wie vielen Jahren eigentlich?
Ich habe 2005 angefangen.
also mittlerweile 13 Jahren. Und eine Stunde Liebe ist heute zu Gast in der Praxis. Ich habe eine Zahl gefunden, die so kursiert, dass 2/3 der Paare, die zu einer Therapie gehen, eine Besserung empfinden. Das kann natürlich, Besserung kann natürlich auch Trennung sein. Habe ich mich gefragt, kommt das auch vor? Empfiehlst du das manchmal? Trennt euch?
Also empfehlen tue ich weder trennt euch noch bleibt zusammen. Ne? Was ich mache, ist, ich gucke, was ist denn eigentlich da? So, ne? Und wenn zum Beispiel ein Partner ganz, ganz viele Vorwürfe hat an den anderen und sozusagen den nur schlecht sieht, dann frage ich manchmal, ja, was, warum bist du denn mit dem zusammen? So, ne? Und wenn auf diese Antwort nichts kommt, so, ne, dann überlasse ich das dem Paar dann, was daraus zu schließen ist. So.
Generell, wie ist denn so ein Ablauf, wenn Paare kommen? Ist das individuell unterschiedlich oder machst du bei der ersten Sitzung im Grunde die gleichen Schritte mit allen Paaren durch? Wie funktioniert sowas?
Also die erste Sitzung ist ja ein bisschen so eine Kennenlernsitzung. Ne? Das heißt, da geht es wirklich mehr um so eine Anamnese, um rauszukriegen, wie steht das Paar da, haben die Kinder, haben die nicht, gibt es Stress sonst drumherum im Beruf, ne? Was sich vielleicht auf die Beziehung auswirkt. Das heißt, da ist eher so Kennenlernen. Und dann in den nächsten Sitzungen, da geht es dann wirklich so um die Themen, die beschäftigen. Und die sind natürlich individuell.
Und wahrscheinlich auch die Dauer, wie viele Sitzungen man so als Paar kommt, ist auch unterschiedlich, oder? Je nach Problemlage?
Ja, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Das überlasse ich auch ganz gerne den Paaren, wie oft. Ich mache manchmal nur eine Sitzung. Die meisten, sage ich mal, machen so zwischen 3 und 8 Sitzungen, so ungefähr. Ne? Und manche machen aber auch 2, 3 Jahre, weil es ihnen einfach gut tut.
Du hast eben das Stichwort Kommunikation genannt. Als vielleicht eine Geschichte, die Paare besprechen, ist das so ein Hauptproblem, was viele Paare verbindet, das gemeinsame Miteinanderreden, wie man miteinander redet, ob man miteinander redet.
Ja, das ist ein Riesenthema, ne? Weil da kann man ganz viel falsch machen. So, also man kommt einfach aus 2 ganz verschiedenen Familien und da ist die Kommunikation in jeder Familie ist ja anders. Und das sozusagen in Einklang zu bringen, so dass es für beide passt, da braucht es ganz viel Aufmerksamkeit für.
Was kann da alles schieflaufen?
Was ganz oft schiefläuft, ist, dass zum Beispiel eher Vorwürfe gemacht werden, als zu gucken, was für ein Bedürfnis eigentlich hinter dem Vorwurf steht. Das heißt, ich sage nicht, ich frage mich, ob du mich liebst, so, sondern ich sage, nie bringst du den Müll runter. So, und das ist dann einfach, muss man einfach so gucken, was ist eigentlich dahinter, worum geht es wirklich?
Jetzt hast du eben einmal Familie gesagt, das habe ich mich so gefragt, wo lernen wir denn diese Form von Kommunikation? Ist es nur Familie, wo ich herkomme, wo ich meine Eltern beobachtet habe und das dann so ein bisschen übernehme? Oder was ist mit früheren Beziehungen, was ist vielleicht aber auch Film und Fernsehen, haben Medien einen Einfluss darauf, wie wir mittlerweile in einer Beziehung kommunizieren?
Also wenn ich das jetzt aus dem Bauch einfach beantworte, dann würde ich sagen, das sind 70% ist das, was wir zu Hause gelernt haben, mindestens, wenn nicht mehr. So, ne? Und klar, Medien haben auch einen Einfluss oder das gesellschaftliche Bild von Beziehungen und das fließt natürlich auch alles mit ein.
Und das heißt, wenn ich Scheidungskind bin, dann muss ich immer schon innerlich so eine Unruhe haben, dass okay, alles klar, es kann ja nicht gut laufen.
Das ist auf jeden Fall die Besorgnis, die viele Scheidungskinder haben. So, ne? Aber das heißt nicht, dass die Chancen schlechter sind.
Und kann man dann so Muster, die man hat, Verhaltensmuster in der Kommunikation, im Umgang mit auch dem Partner, natürlich auch mit anderen Menschen, aber kann man die dann wirklich so klar ändern oder so radikal? Kann man sich total verändern in dem Punkt oder ist das nur so schrittweise sich annähern?
Also das geht sicher nicht von heute auf morgen. Ne? Aber manchmal ist es tatsächlich so, wenn so ein das Verständnis kommt, ne, für warum reagiere ich so oder warum reagiert mein Partner so auf mich, ne, dass wenn das Verständnis da reinkommt und man weiß, ah, das ist deswegen und deswegen, dann kann dann doch plötzlich auch was passieren. So, ne? Und andere Sachen, die wir einfach ganz lange gleich machen, die brauchen natürlich ein bisschen, bis die sich sozusagen wieder ausschleichen.
Deutschlandfunk Nova.
In einer Stunde Liebe wird jetzt romantisch gedatet. Im Liebestagebuch mit Cleo. Und wer öfter reinhört, weiß über diese Frau. Cleo führt eine offene Beziehung. Sie ist total glücklich mit ihrem Freund Roman und die beiden haben einige Absprachen, seit sie ihre Beziehung geöffnet haben. Also zum Beispiel Sex nicht bei ihnen zu Hause, immer mit Kondom und, jetzt kommt's, Sex nie mit einem Menschen aus dem Freundeskreis. Jetzt hat Cleo
über den Freundeskreis, aber vor kurzem jemanden kennengelernt. John heißt er. Die beiden waren ja ein bisschen verhalten am Anfang, aber John hat Gefühle in Cleo ausgelöst. Und eine Woche, nachdem sich die beiden kennengelernt haben, fährt sie das erste Mal zu ihm hin. Gespannt und aufgeregt.
Ich fahre halt ein bisschen länger zu ihm. Das heißt, wenn ich ihn besuchen komme, dann schlafe ich auch bei ihm. Also benutze ich quasi seine Couch. Und er hatte mir vorher erzählt, er hat noch so einen Whisky zu Hause. Den kannte ich noch nicht. Und der war irgendwie ein bisschen exotischer. Und ich wollte den auch unbedingt probieren. Und dann haben wir uns hingesetzt und ganz gemütlich den Whisky getrunken und gegenseitig so, weiß nicht, uns Musik gezeigt. Und irgendwann hatte ich halt das Bedürfnis, ihm ein bisschen näher zu kommen, weil er hatte diese Anziehungskraft auf mich, vornehmlich einfach durch seinen tollen Geruch. Jedes Mal, wenn er sich irgendwie bewegt, da hatte ich das dann wieder in der Nase und es war so schön. Ich konnte halt einfach gar nicht anders, als ein bisschen immer näher an ihn ranzurutschen auf dem Sofa und irgendwann so meinen Kopf dann auf seinen Arm zu legen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, so hier, ist das jetzt okay für dich? Ich habe das Bedürfnis, dir ein bisschen näher zu kommen oder deine Nähe zu spüren. Und wenn ich dir jetzt zu sehr auf die Pelle rücke, dann sag einfach Bescheid. Aber er hat nur so schief gegrinst, was ich auch unglaublich süß finde, und hat es zugelassen. Und dann habe ich mich irgendwann zurückgelehnt und meine Beine lagen so ein bisschen in seine Richtung auf dem Sofa. Und es kam dann ein Song, den ich mir gewünscht hatte und der mich ziemlich in eine erotische Stimmung versetzen kann. Und also ein sehr ruhiges Lied, und ich habe die Augen zugemacht und spürte dann nach kurzer Zeit seine Hand, eher nur so seine Fingerspitzen, die an meinem Knie an der Innenseite meines Beins ansetzten und ganz langsam in ganz sanften, kreisenden Bewegungen tiefer gingen. So mit der Musik immer so wirklich Millimeter um Millimeter. Ich dachte, um Gottes Willen, das fühlt sich so gut an. Und es ist das erste Mal, dass er auf mich zukommt, gerade in auch einer wirklich eindeutigen Art und Weise. Und es hat mich unglaublich angemacht und musste wirklich einmal kurz durchatmen, weil ich dachte, ich würde ihm am liebsten jetzt um den Hals fallen und einfach anfangen. Hab das Ganze dann aber abgebrochen, indem ich sagte, ja, ich gehe jetzt mal Zähne putzen. Und dann habe ich mich ein bisschen bettfertig gemacht, weil es war ja schon spät, und war dann so auf dem Weg in Richtung Sofa, und er sagte so, willst du jetzt wirklich auf der Couch schlafen? Und ich dachte, ja, nee, also wenn ich nicht ins Bett darf, dann ist das ja auf jeden Fall gemütlicher, dann komme ich auch mit. Und dann haben wir uns ins Bett gelegt und so beide auf die Seite und so gegenseitig angesehen, weiter gestreichelt. Ich bin durch seine Haare gefahren, weil sein Duft dann am deutlichsten hervorkommt. Und ja, irgendwann haben wir uns dann ganz sanft angefangen zu küssen. Und ja, dann wurde es auch schnell ein bisschen heißer. Wir waren irgendwann nackt. Ich kann gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, so jeden einzelnen Schritt, was passiert ist. Aber es war einfach sehr intensiv. Und wir haben uns einfach lange viel ausgiebig berührt und einfach wirklich Zeit gelassen. Ich hatte im Vorhinein, so für den Fall der Fälle, hatte ich tatsächlich zwei Gummis eingepackt. Hab das eine dann irgendwann rausgezogen und ihm auch in die Hand gedrückt. Und dann war es dunkel und ich habe nur so mitgekriegt, okay, es dauert ein bisschen. Läuft irgendwas schief? Ja, nein, keine Ahnung. Es hat halt nicht so gut gepasst, es hat nicht gut geklappt. Und dann war quasi die Situation ein bisschen vorbei. Aber wir haben uns da jetzt nicht großartig Gedanken drüber gemacht, haben uns einfach wieder hingelegt. Also wir haben quasi nicht geschlafen, weil wir immer wieder uns gegenseitig angestachelt haben bis zum Morgen. Und ich schwebte auf so einer leichten Wolke zusammen mit ihm, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es wirklich so schön wird und dass er tatsächlich auch da so auf mich zugehen würde, weil er vorher wirklich nicht den Eindruck vermittelt hat.
Wie es mit Cleo und ihrer Affäre John, aber auch mit ihrem Freund Roman weitergeht, das hört ihr in den nächsten Wochen in Eine Stunde Liebe in unserem Liebestagebuch. Und aufgepasst, wir suchen aktuell übrigens wieder neue Geschichten. Also wenn ihr euch vorstellen könntet, aus eurem Liebesleben uns was zu erzählen, meldet euch gerne mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wir sprechen heute über junge Paare, die noch vielleicht vor der großen Krise sich auf zur Paartherapie machen, vorbeugend, um eben vielleicht einen liebevolleren Umgang miteinander zu lernen, bevor es zu spät ist. Und jetzt kommt's, worüber wir auch immer wieder sprechen in unserer Sendung, ist ja das vermeintliche Ende der Monogamie. Daher die Frage an Paarberater Ken Bradovix. Kommen auch Paare zu dir, die eben vielleicht alternative Beziehungsmodelle besprechen wollen? Also Stichwort offene Beziehung oder Polyamorie?
Das kommt immer wieder vor. Ne? Also viel öfter ist natürlich einfach die Affäre, ne? Die passiert irgendwann. Aber es gibt natürlich alles. Ne? Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel, da kann man ja so viel zu sagen.
Ich frage mich dann so, wenn die dann zu dir kommen, ist das dann wirklich, wird dann hier vielleicht verhandelt in der Praxis, wie können wir so ein Modell gestalten? Ich höre auch immer wieder, in der Partnerschaft ist es manchmal nur einseitig der Wunsch, die Partnerschaft zu öffnen. Sowas kann ja auch problematisch sein. Kann man das dann in der Therapie besprechen und ausverhandeln?
Also auf jeden Fall, ne? Das ist total gut, das zu besprechen und einfach nur, dass das alles offen ist, ne? Weil je offener das ist und mit dem Partner besprochen ist, desto mehr Chancen hat man, dass die Beziehung nicht zerstört wird dadurch. So.
Und hattest du solche Gespräche hier schon mal, wo man dann versucht zu überlegen, wie könnte so eine offene Beziehung aussehen?
Also ich... Auf jeden Fall. Ich unterscheide zwischen zwei Arten. Zum einen haben wir einfach sexuelle Neigungen. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir auf Männer oder auf Frauen stehen. Oder das ist einfach so, wie es ist. Das ist die eine Version. Und die andere Version ist, dass man die Polygamie einfach eher aus dem Wunsch kommt, dass irgendwas fehlt in der Beziehung und wir uns deswegen anders orientieren. Das heißt, wir weichen eigentlich auf eine Weise dadurch nur unserem Partner aus. Und da gucke ich halt genau hin, was es von beiden ist. Und wenn das wirklich sozusagen in beiderseitigem Einverständnis ist, dann ist es super gut, dann eine Abmachung zu treffen oder genau zu gucken, was geht nicht. Weil wir brauchen einfach Regeln, damit wir überhaupt so vertrauen können, ne? damit wir Sicherheit haben.
Und jetzt abgesehen überhaupt von der offenen Beziehung generell, Stichwort Regeln, ist das hier etwas, was im Grunde auch in der Therapie wichtig ist, wenn man hierhin kommt, dann will man versuchen, neue Vereinbarungen, neue Regeln zu finden.
Also Regeln helfen einfach beim Vertrauen. Ne? Wenn ich weiß, ich kann mich verlassen auf den Partner, dann bin ich einfach großzügiger. Ne? Und wenn das Vertrauen sozusagen dadurch gestärkt wird, dann ist es einfach hilfreich.
Das ist eigentlich fast gemein, dass wir nirgendwo wirklich richtig im Leben lernen, wie man Beziehungsregeln aufstellt, oder?
Das wäre auf jeden Fall mal ein Fach in der Schule. So.
Ist es so? Wäre das deiner Meinung nach sinnvoll?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also Kommunikation ist ja nicht was, was anfängt irgendwie in der Beziehung. Ne? Das geht natürlich vorher los. Und da was zu lernen drüber, das würde uns allen gut tun, das in der Schule zu lernen.
Ist dein Gefühl, dass im Grunde jede Beziehung, die es möchte, wenn beide es wollen, therapierbar ist? Bei jedem kann man noch helfen?
Bei jedem weiß ich nicht. Also was ich manchmal erlebt habe, ist, dass keine Liebe mehr da war oder dass es vorbei war oder dass einfach zu viele Verletzungen waren, um das zu reparieren und dass die Paare dann sozusagen manchmal kommen mit Macht, dass wir uns wieder lieben, wenn es aber eigentlich schon vorbei ist. Und da kann man nichts machen als Therapeut. Ne? Wenn da die Basis fehlt, dann geht nichts. So, ne? Also es gibt einfach diesen Wendepunkt, wenn man sich so lange gegenseitig verletzt hat, dass es einfach nicht weitergeht. Ne? Und dann ist ein Ende einfach tatsächlich sinnvoller, weil man nicht mehr genug Möglichkeiten hat, Vertrauen aufzubauen. Aber das sind tatsächlich weniger Fälle, als man denkt.
Und umgekehrt würdest du jetzt auch sagen, dass Paare auch trotzdem irgendwie Regeln finden können und dieses Wort Glück glücklich werden können, auch ohne in die Therapie zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass nur Leute, die zum Therapeuten gehen, glücklich werden.
Ja, das wär's. Oh mein Gott.
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Ne? Weil manchen ist einfach so viel Dankbarkeit für die Beziehung irgendwie von Natur aus da, dass da einfach das nicht Thema wird.
Ne? Manche Leute holen sich ja vielleicht auch Rat eher aus dem Umfeld, bevor sie jetzt sagen, ich gehe zum Therapeuten. Wie siehst du das, wenn Paare sich in ihrem Umfeld besprechen, wenn es kriselt?
Das ist ein bisschen zwiespältig so. Ne? Gerade wenn man jetzt Freunde fragt, Freunde wollen erstmal nett sein und ergreifen Partei für einen. So, ne? Und auf der einen Seite braucht man das und will man das auch hören. Aber manchmal fehlt sozusagen die kritische Seite. Und dadurch eigentlich ist die Frage sozusagen, fühlt man sich nach dem Gespräch mit dem Freund, mit der Freundin, fühlt man sich dem Partner näher oder hat man sich entfernt davon? Weil ganz oft fließen da eigene Frustrationen mit ein. Und ich erlebe es einfach immer wieder, dass im Prinzip die Freunde sozusagen sagen, ja, mach doch einfach Schluss, so, obwohl das nicht das ist, was ich hier in der Paartherapie bei dem Paar sehen würde.
Wenn Single-Freunde sind, wollen die vielleicht wieder mit dieser Person um die Häuser ziehen oder so?
Ja, also es ist schwer, das sozusagen neutral zu sehen. Ne? Und ich meine, Freundschaft ist wirklich das für mich eine der wichtigsten Sachen, die man hat im Leben. So. Und trotzdem ist da manchmal einfach, muss man aufpassen, was man wen gefragt hat, sage ich mal.
Dann würde ich vielleicht zum Schluss nochmal so fragen, wie siehst du das, wenn jetzt ein Paar in der Krise steckt und am Überlegen ist, was tun wir jetzt? Weil wir wollen was tun, wir wollen uns nicht trennen. Wann ist so ein Moment, wo du sagen würdest, okay, das ist der Moment, da kann man überlegen, geht man in die Therapie? Weil nicht für jede Lebenskrise, manchmal ist es ja auch eben beruflich bedingt und andere Faktoren, muss man ja vielleicht direkt dann sich Hilfe von außen holen. Also gibt es so einen Indikator für dich, wo man sagen kann, jetzt ist so der Moment, ich brauche jemanden Neutralen, der von außen drauf blickt?
Also wenn ich so ganz einfach beantworten würde ich sagen, wenn man schon anfängt, sage ich mal, sich im Internet umzuschauen nach Paartherapie oder so, dann ist es wahrscheinlich schon längste Zeit so, ne? Oder wenn man anfängt, Freunde nach Paartherapeuten zu fragen, so, dann ist es wirklich eigentlich schon, dann kocht es wahrscheinlich schon.
Ken Bradowicz, Heilpraktiker für Psychotherapie mit Schwerpunkt Paarberatung. Danke für das Gespräch.
Gerne.
Eine Stunde Liebe kommt damit zum Ende. Vorher noch ein ganz kurzer Hinweis zu den Kosten für eine Paartherapie. Die variieren nämlich ziemlich, werden leider selten von der Krankenkasse übernommen und für eine Sitzung zahlt ein Paar so zwischen 70 und 200 Euro. Soweit, ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.